Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend hier ganz herzlich in den Räumen der Bibliothek des Konservatismus begrüßen. Wir läuten sozusagen mit unserem heutigen Vortrag, mit der heutigen Buchvorstellung für die Bibliothek des Konservatismus das Lutherjahr 2017 ein, wenn Sie so wollen. Und insofern heiße ich Sie hierzu herzlich willkommen. Willkommen heiße ich auch den Referenten, den Autoren des heutigen Abends, Herrn Professor Norbert Bolz von der Technischen Universität hier in Berlin. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind und heute Ihr Buch vorstellen. Herzlichen Dank. Ja, Martin Luther in einer Bibliothek des Konservatismus. Kein einfaches Thema. Unter Konservativen hoch umstritten in den 20er, 30er Jahren. Eine heldische Gestalt, Martin Luther. Heute unter katholisch-konservativen sehr umstritten, Martin Luther als ja, Vertreter der Neuzeit, der wir doch so viel Übel zuzuschreiben haben als Konservative. Also kein leichtes Feld, das wir hier heute Abend bearbeiten. Aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen kein einfaches Feld. Martin Luther ist als historische Gestalt heute in einer Zwickmühle, hat einen schweren Stand. Warum? Einerseits die Unkenntnis seiner Person und auch seines Werkes. Wer von Ihnen wüsste heute Abend aus dem Stand, einige Zeilen des kleinen Katechismus zu zitieren? Ich glaube, die allerwenigsten. Wer kann das Denken und das Schaffen Martin Luthers einordnen? Und dann auf der anderen Seite die Vertretung Luthers durch den heutigen Protestantismus, durch die evangelische Kirche in Deutschland, die nichts unversucht lässt, Martin Luther, ja, Norbert Bolz sagt, als einen Gutmenschen darzustellen. Lieber Bolz, Sie erlauben mir einen kecken Hinweis als Gastgeber des heutigen Abends, aber auch als Theologe für jemanden, der, wie Sie selbst noch vor einigen Jahren sagten, religiös unmusikalisch sei, ist es Ihnen auf hervorragende Weise gelungen, Martin Luther doch für dieses Jahr 2017 in den Griff zu bekommen. Und ich freue mich sehr, dass wir Sie heute Abend hier zu diesem Thema gewinnen konnten. Ich darf Ihnen den Referenten noch mal kurz vorstellen. Norbert Bolz studierte Philosophie, Germanistik, Anglistik und Religionswissenschaften an den Universitäten in Mannheim, Heidelberg und Berlin. Im Jahr 1989 erfolgte die Habilitation im Fach Philosophie, und zwar mit dem Buch Auszug aus der entzauberten Welt, Philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen. Ein Buch, das gerade hier bei uns in der Bibliothek des Konservatismus natürlich mit besonderem Interesse vorgehalten und gelesen wird, behandelt es doch unter anderem auch Autoren wie Gottfried Benn, Martin Heidegger, Ernst Jünger, Karl Schmidt und Max Weber, freilich auch neben Adorno, Benjamin und Ernst Bloch. Insofern hat sich da vielleicht schon sehr früh, weiß ich nicht, ein Interesse für gewisse konservative Ansätze angedeutet. Vielleicht sagen Sie nachher auch noch etwas zu Ihrem eigenen Werdegang, zu Ihrer eigenen Biografie. Von 1992 bis 2002 lehrte Norbert Bolz als Universitätsprofessor Kommunikationstheorie am Institut für Kunst- und Designwissenschaften an der Universität Gesamthochschule in Essen. Heute ist er geschäftsführender Direktor des Instituts für Sprache und Kommunikation der Technischen Universität Berlin und lehrt dort auf dem Fachgebiet Medienwissenschaft und Medienberatung. Die Liste der Veröffentlichungen von Norbert Bolz ist lang, das können wir uns heute Abend hier nicht leisten, darum nur wahllos drei herausgegriffen. 1996 das Pathos der Deutschen, 2002 das Konsumistische Manifest und 2006 die Helden der Familie. Lieber Professor Bolz, nochmals, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Heiße Sie herzlich willkommen und bitte Sie nun ums Wort.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist eine große Ehre für mich, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen, mein Buch vorstellen zu dürfen. Ich will es so machen, dass ich Ihnen zum einen, wie Sie das erwarten, auch ein bisschen über mich selbst erzähle, wie ich überhaupt an diese Stelle komme und ein derartiges Buch schreibe. Auch die Motive speziell für dieses Buch will ich Ihnen benennen, zurück zu Luther. Und ich will Ihnen dann auch versuchen, mal das Versprechen einzulösen, das in diesem Buch gleich auf der allerersten Seite genannt wird, nämlich, dass man das, was Luther zu sagen hat, ziemlich klar sagen kann und dass es keine großen Kontroversen geben müsste über Luther, wenn man, wie Sie richtig gesagt haben, einfach mal hingucken würde, was da steht. Denn meines Erachtens ist die Lehre klar und einfach und man müsste sie auch klar und einfach darstellen können. Das will ich dann versuchen, mit den Passagen aus dem Buch selber Ihnen plausibel zu machen und will natürlich bei der Gelegenheit auch versuchen, Ihnen einen knappen Überblick über den Gesamtzusammenhang des Buches zu nennen. Es ist ja sehr schmal, sehr dünn. Sie können es praktisch auf einer ICE-Fahrt nach Südwestdeutschland lesen oder, also das ist kein allzu großer Aufwand. Aber ich will Sie erstmal dazu überreden, also Sie dazu verlocken, das zu machen. Als allererstes aber vielleicht tatsächlich etwas zu mir selbst. Ich bin aus einer ganz, ganz anderen Ecke zu dieser Stelle gekommen hier in die Bibliothek des Konservativismus. Allerdings eine Entwicklung, die viele andere auch gemacht haben, nämlich ausgehend vom Zeitgeist der 70er Jahre, ja, der frühen 70er Jahre. Und wenn man damals Student war, wie ich das seit 1970 dann war, war man einfach, soweit man Geisteswissenschaftler war, links. Und da gab es eigentlich kaum eine Alternative. Die wenigen, die das nicht waren, die blieben unter der Wahrnehmungsschwelle. Und so war das eben natürlich auch für mich ganz selbstverständlich. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass das nicht mit sehr viel Theorie und Grundlagenüberzeugung verbunden war, sondern es war auch zum großen Teil eine Art Mode. Also das sollte man auch nicht vergessen. Also es war wichtig, dass man, einige sind ja hier auch älter und die werden sich daran erinnern, dass man die Frankfurter Rundschau unterm Arm hatte, ja, mit diesem grünen Streifen, um damit zu signalisieren, dass man auf der richtigen Seite der Welt steht. Ja, also dazu gehörte ich unbedingt auch und war auch total unbeleckt, als ich nach Berlin kam, um hier zu studieren. Und traf dort allerdings auf ein paar sehr bedeutende Figuren an der Freien Universität Berlin. Das war ein sehr bedeutender Philosoph, Michael Theunissen. Das war ein Religionswissenschaftler, nämlich Klaus Heinrich, und ein Philosoph und gleichzeitig auch Judaist, der dann später mein Chef werden sollte, nämlich Jakob Taubes. Was ich von diesen dreien zu hören bekam, war einerseits faszinierend, andererseits für mich völlig neu. Also ich hatte mit diesen Welten überhaupt nichts zu tun und dachte buchstäblich, dass Philosophie Adorno hieß oder Frankfurter Schule oder kritische Theorie und dass man darüber hinaus nichts wissen müsste. Übrigens war, das ist eigentlich auch spannend zu erinnern, dieses Bekenntnis, wenn man so will, das Jugendbekenntnis zur kritischen Theorie ja mit einer Menge Tabus verknüpft. Also das implizierte auch vieles Nichtlesen. Ja? Also das richtige Lesen implizierte auch immer vieles Nichtlesen. Und ich weiß noch sehr genau, dass es damals so gut wie unmöglich war, Heidegger zu lesen. Also das war derart tabuisiert, dass es vollkommen undenkbar war, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Einige andere Autoren, die Sie auch genannt haben, erst recht natürlich. An Carl Schmitt war ja gar nicht zu denken damals. Also das war schon eine sehr eigentümliche Ausgangssituation und es ist eigentlich unerklärlich, dass mich Taubes zu seinem Assistenten gemacht hat, weil ich gar nichts zu bieten hatte, außer Jugendlichkeit, könnte man vielleicht sagen, und ernsthafter Faszination durch das, was da geboten wurde und was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich bin jetzt auch, weiß Gott nicht, falls Sie mit dem Namen Jakob Taubes irgendetwas verknüpfen können, einer seiner Schüler gewesen. Und zwar einfach aus Ignoranz. Ich konnte dem gar nicht folgen, was Taubes selber gemacht hat. Hab's auch nicht so recht verstanden. Es war gleichzeitig faszinierend und unverständlich. Das ist auch eine Reaktion, die man auf viele andere bedeutende Denker gezeigt hat. Niemand geringerer als Weizsäcker hat ja gesagt, er hätte bei Heidegger studiert, hätte kein Wort verstanden, aber die Gewissheit gehabt, das ist Philosophie. Also so ungefähr ging's mir auch mit den genannten drei wirklich großen bedeutenden Wissenschaftlern und Denkern. Und ich würde sagen, was da vielleicht begonnen hat, war eine Art Inkubationszeit für mich persönlich. Und nach sehr, sehr vielen Jahren ist das erst ausgebrochen, was damals so angelegt worden ist oder was da an ja, Gedankensplittern vielleicht bei mir hängen geblieben ist. Also insofern kann man das wirklich nicht sagen. Hallo, seien Sie gegrüßt. Insofern kann man das wirklich nicht sagen, dass ich da der berufene Assistent von Taubes gewesen wäre, sondern ich war ein Homo Novus und wie gesagt, das, was beispielsweise in diesem Buch steht, aber auch schon in einem Buch, das ich vor ein paar Jahren publiziert habe mit dem Titel Das Wissen der Religion. Das ist eine sehr, sehr späte Entwicklung. Allerdings hat sie einen Startschuss. Und der Startschuss liegt tatsächlich an diesem Buch, also an meiner Habil-Schrift. Die waren so nett, sie zu erwähnen und zu zeigen. Und in dieser Habilitationsschrift, Auszug aus der entzauberten Welt, sollte der Untertitel mit nämlich philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen, der sollte signalisieren, dass diese Zeit zwischen den Weltkriegen deshalb so intellektuell aufregend ist, weil es damals eigentlich zwischen linken und rechten extremen Denkern kaum wesentliche Unterschiede in der Einschätzung der Situation gab. Und das war für mich natürlich, als ich das zum ersten Mal, man mir das zum ersten Mal ein bisschen nahe gebracht hat, diesen Gedanken, eigentlich unglaublich, weil für mich die Welt ja manichäisch geteilt war in gut und schlecht, in gut und böse, und die Linken waren die Guten und die Rechten die Bösen. Jetzt plötzlich zu hören, das war offensichtlich gar nicht so, sondern die haben sich zum Teil auch hervorragend untereinander verstanden. Das war für mich schon verblüffend. Gibt es eine Menge Anekdoten, die das belegen. Die schönste vielleicht, dass Ernst Jünger, nachdem er den Arbeiter publiziert hat, ein Angebot von der KPD bekam, also einer Ehrenmitgliedschaft gewissermaßen. Ein anderes berühmtes Beispiel ist, und das ist ein Kapitel aus meinem eigenen Buch dann geworden, ein Brief, den Walter Benjamin, das Idol unserer Generation, Walter Benjamin an Carl Schmitt geschrieben hat. Und zwar ein Brief der absoluten Devotion gegenüber den Texten von Carl Schmitt. Und er gesagt hat, Herr Schmitt, ich kann nur hoffen, dass Sie in meinen eigenen Werken erkennen können, wie sehr ich Ihnen meine Überlegungen verdanke und. Also derartiges gibt es in Hülle und Fülle. Das heißt, Rechtsextrem und Linksextrem haben sich eigentlich hervorragend verstanden. Übrigens auch der für meine Begriffe damals bedeutendste linke Denker, nämlich Georg Lukács, der sich auch hervorragend mit der Diktaturtheorie von Carl Schmitt vertragen hat. Also das hat mich zunächst, ich weiß nicht, ob Sie das nachfühlen können, fasziniert. Ja, also dass die scheinbar getrenntesten Welten sich eigentlich sehr, sehr nahe sind. Und nun, dieses Interesse ist dann ganz wesentlich gefördert worden von meinem damaligen Chef Taubes, der nämlich gesagt hat, hören Sie doch auf mit dieser kindischen Angst vor der Reaktion. Ja, also das ist einfach lächerlich zu glauben, es gäbe eine Fülle von Autoren, die tabu sind, die man nicht berühren darf, die man nicht lesen darf und von denen man nichts lernen kann. Man kann von sehr vielen dieser Autoren enorm viel lernen. Nun, das hat sich ja mittlerweile durchgesetzt, und selbst Carl Schmitt ist ja bei vielen intellektuellen Linken ein Standardautor geworden mit unterschiedlichsten Texten. Ich kenne kaum einen wirklich fortgeschrittenen intellektuellen Linken, der nicht das Buch über den Partisan von Carl Schmitt ganz hoch einschätzen würde und als wirklich geniale Interpretation gerade der Zeit auch nach dem Weltkrieg deuten würde. Also da hat sich mittlerweile sehr, sehr viel verschoben. Für mich war das allerdings eben sehr, sehr neu. Und das war im Grunde der Impuls für diese Habil-Schrift damals, zu sagen, okay, hab jetzt endlich den Mut, beschäftige dich mit diesen bösen Buben, versuche etwas von ihnen zu lernen. Und das war gewissermaßen das Resultat dieser Anstrengungen. Nun, in dem Zusammenhang bin ich dann auch mit vielen Überlegungen konfrontiert worden, die mich auch zunächst mal völlig ausgehebelt haben, weil sie den Namen Adorno genannt haben. Ich war wirklich ein Adornit. Und zwar ein Adornit in genauen Sinne von Hans Blumenberg, der nämlich gesagt hat, bei Adorno merkt man sehr schnell, wie die Masche gestrickt wird. Man braucht zwar gar nichts zu verstehen, um genauso zu reden. Und das konnte ich auch sehr gut. Also ich habe eigentlich auch nichts verstanden von dem, was Adorno meinte, aber ich konnte genauso gut reden, fast, soweit es einem fällt, sei noch möglich ist. Aber das konnte man sich antrainieren, und das war ein fantastischer Jargon, der Jargon der Uneigentlichkeit, wenn man so will, den man damals trainieren konnte. Und da war ich also sehr weit fortgeschritten und hatte meine Dissertation eben auch genau darüber abgefasst, über Adorno und seine ästhetischen Schriften. Ein unlesbarer Text. Also falls Sie irgendwann mal Sympathie für meine Schriften entwickeln sollten, so weit sollte es nicht gehen. Das finde ich toll, das Buch nach wie vor, aber das vorher sollte man weglassen. Also warum aber? Das hatte auch einen inhaltlich sehr, sehr wesentlichen Grund. Als ich nämlich nach Berlin kam, hatte ich mein Dissertationsprojekt schon in der Tasche und wollte das meinem Chef Taubes andrehen. Und Taubes kannte Adorno ja persönlich, kannte diese ganzen Leute. Taubes war aber absolut missmutig und missgestimmt, als ich mit dieser Idee kam. Und ich versuchte herauszufinden, was ihn da so widerstrebend macht. Und er sagte dann, also wenn schon so ein Quatsch, dann machen Sie doch wenigstens gleich Benjamin. Ja, da steht sowieso alles drin, was Adorno jemals vernünftigerweise gedacht hat, aber noch unendlich viel mehr. Und da hat es Hand und Fuß. Das hat mich überhaupt erst dazu gebracht, mich dann mit Walter Benjamin zu beschäftigen. Und dann kommt der Stein erst richtig ins Rollen. Ja, also dann sind sie natürlich drinnen in diesen Themen wie politische Theologie, nicht nur etwa in der Gershom-Scholem-Diskussion über Walter Benjamin und sein Judentum. Das spielt meines Erachtens gar nicht so eine absolut zentrale Rolle, sondern gerade Benjamin als eine politisch-theologische Schlüsselfigur in den Diskursen der 20er und 30er Jahre. Das war dann ein neues Interesse und das fügte sich auch immer nahtloser zusammen. Ich blieb auf dieser Spur und kam dann eben auch mit diesen anderen Figuren in Kontakt. Mit Ernst Bloch, aber nicht diesem Langweiler mit seinen enzyklopädischen Sachen wie Geist der Utopie oder diesem Zeug, sondern da, wo Ernst Bloch wirklich noch mal was zu sagen hatte, nämlich in der ersten Fassung von Geist der Utopie, ja, die Urfassung Geist der Utopie. Das ist wirklich ein bedeutendes gnostisches Werk. Das war interessant. Naja, gut, und dann war ich eben auch in dieser Welt. Gnosis, politische Theologie und. Wer waren die Autoritäten, die dazu was zu sagen haben? Unter anderem eben auch Carl Schmitt. Dann musste man eben sich da auch mal richtig reinarbeiten, um nicht einfach nur zu schwätzen über das Ganze. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich doch ziemlich leidenschaftlich dann gemacht in dieser Lektüre. Und ich habe das doch bis zum heutigen Tag immer weiter verfolgt, sodass ich mich also im politischen Spektrum sehr weit weg entwickelt habe von meinem Ausgangspunkt. Als ich dann ein gewisses Alter erreicht habe, allerdings noch nicht vor sehr langer Zeit, muss ich zugeben, hatte ich dann auch den Mut, einfach zu sagen, okay, ich bin konservativ, was soll's. Ja? Aber Sie sollten es nicht unterschätzen, falls Sie nicht selber Universitätserfahrung haben. In den Geisteswissenschaften an der Universität ist das eine Position, mit der Sie sich aus allem ausschließen, was es überhaupt gibt. Also Sie existieren dann überhaupt nicht mehr. Und das kann man, finde ich, erst riskieren, wenn man alt genug ist. Also so wie ich dann schon die Pensionsgrenze vor Augen hat. Und dann kann man das riskieren. Aber vorher ist es tödlich. Also kann ich niemandem ernsthaft empfehlen. Gut, aber vielleicht so viel. Und Sie sehen, allmählich bin ich in diesen Umkreis der theologischen Reflexionen immer tiefer hineingekommen. Und war aber natürlich nicht etwa gläubig, denn ich war ja aus der Kirche ausgetreten, wie man das damals gemacht hat, so 1970 herum. Und natürlich auch nie wieder in einer gewesen und hatte mich nie um irgendwelche dogmatischen Themen oder Ähnliches gekümmert. Das hat sich dann aber auch geändert, weil das Themengebiet, Schicht des Religiösen, eine immer größere Rolle spielte. Politische Religion ist eine Dimension, aber dann spielen eben Dogmen auch eine große Rolle. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, diese Dogmen der christlichen Religion irgendwie in ein Spannungsverhältnis zu sehen zu dem, was die Neuzeit zur Neuzeit gemacht hat. Und damit will ich dann aber auch den Überblick über mein Geistesleben abschließen. Es kam dann noch eine Figur hinzu, die für mich von extremer Bedeutung geworden ist und ist es eigentlich bis zum heutigen Tag, nämlich Hans Blumenberg. Und zwar mit seinem Buch Legitimität der Neuzeit. Das ist für meine Begriffe eines der großartigsten Bücher, die jemals geschrieben worden sind. Auch wenn, wie mein zweiter Spiritus Rector aus der FU-Zeit, Wolfgang Hübner, ein Medievist innerhalb der Philosophie, immer gesagt hat, wenn alles falsch sein sollte, philologisch, was Blumenberg sagt, und man kann viele philologische Fehler nachweisen, das Grundkonzept, diese grandiose Grundidee über die Legitimität der Neuzeit und diese Ablösung aus der ja, aus der christlichen Tradition, also die Selbstbehauptung des neuzeitlichen Geistes gegen den Absolutismus der Gottgläubigkeit, das ist das falsche Buch, der hier von Luther gepredigt wird, das war für mich wirklich von außerordentlicher Bedeutung. Und wenn Sie so wollen, ist das das Komplementärbuch dazu. Das von Blumenberg hat 700 Seiten, meins nur 130 oder so. Also das ist erheblich schneller geschrieben worden. Und die Argumentation ist natürlich auch sehr, sehr viel einfacher. Aber wenn Sie so wollen, der Inbegriff des neuzeitlichen Selbstbewusstseins ist genau komplementär zu dem, was Sie bei Luther als Glaubensüberzeugung finden. Also sind die beiden Parallelgestalten, wenn man so will, die Komplementärgestalten am Beginn der Neuzeit, also mit Beginn des 16. Jahrhunderts. Also so etwa der Horizont, in dem ich mich bewegt habe. Was ist der Anlass nun konkret zu diesem Buch? Da gibt es verschiedene. Es wäre natürlich unredlich zu sagen, nur zufällig trifft sich das mit dem Lutherjahr. Das war mir wohl bewusst, dass das Buch erscheinen würde, so dass es aufs Lutherjahr drauflaufen würde. Aber das war nicht besonders wichtig in der Vorbereitung, weil ich gewohnt bin, immer an mehreren Büchern gleichzeitig zu schreiben. Ich kann dann überlegen, wo ich dann so eine Art operationales Primat setze und sage, okay, das schreibst du jetzt erstmal zu Ende und die anderen müssen halt weiter warten. Aber so war das also auch ganz gut denkbar, als da klar wurde, das könnte von Interesse sein, da ein Buch zum Lutherjahr zu bringen, vor allem mit einer ganz bestimmten Ausrichtung, über die ich dann gleich was sage, habe ich das so gehalten und das dann auch geschafft, noch rechtzeitig fertig zu kriegen. Aber das Motiv dafür, diesen Akzent zu setzen und keinen anderen, das hat natürlich mit ganz anderen Dingen zu tun. Ich bin wieder in die Kirche eingetreten. Es gibt ja viele dieser Figuren, ja, die erst raus und dann wieder reingehen. Ich bin wieder in die Kirche eingetreten aus einem ganz besonderen Grund. Und das wird in diesem Buch allerdings auch sehr, sehr klar, denn es hat auch eine rein polemische Seite und nicht nur eine pädagogisch-analytische Seite, weil ich das, was ich von evangelischen Kirchenvertretern zu hören bekam über viele Jahre, mir einfach unerträglich war. Und das ist offenbar der Untertitel, den ja die Veranstalter zu Recht gewählt haben, also die genau den Punkt trifft. Mir war das wirklich unerträglich, dieses humanitaristische Gerede. Und ich hatte immer das Gefühl, das kann nicht wahr sein und das kann vor allen Dingen nicht aus dem Geiste Luthers gesprochen sein. Das war aber zunächst mal nur ein Gefühl. Und ich bin dann... Ich habe mich dann mit meinem Kollegen und Freund mal getroffen und der sich da besser auskennt und habe gesagt, ja, was hältst du von meinen Unbehagen? Kann man das irgendwie substanziieren? Und er hat gesagt, ja, es geht kein Weg dran vorbei, du musst halt mal Luther gründlich lesen. Nun ist allerdings Luther Latein sehr schwer zu lesen und ich finde auch die unübersetzten unübersetzten deutschen Texte von Luther sehr, sehr schwer genießbar. Aber es gibt ja seit vielen, vielen Jahren eine Übersetzung von Aland, also der wichtigsten Texte von Luther. Die habe ich mir beschafft, einfach mal von A bis Z durchgelesen und dann war ich sicher, ich könnte es machen. Denn alles hat zusammengepasst. Also normalerweise ist es so, wenn man mit einem komplexen Autor konfrontiert wird, dann gibt es verschiedene Fäden, das ist zerfasert, jedenfalls man versteht nicht alles, man weiß nicht so recht, wie man es auf den Punkt bringen kann. Viel Arbeit droht dort. Es war in dem Fall für mich genau umgekehrt. Alles hat von Anfang an zusammengepasst und hat ein klares Bild ergeben. Und da dachte ich, wenn das so ist für mich als Laien, ja, als religiös unmusikalischen eigentlich, dann müsste das doch erst recht für diejenigen nachvollziehbar sein, die einen Glauben haben, die, und sei es auch nur durch Taufe und Geburt in dieser Kirche sind, und die vielleicht ähnlich unglücklich sind mit dem, was sie Sonntag für Sonntag in der Predigt zu hören bekommen. Also das war der direkte Anlass dann für dieses Buch. Und habe, wie gesagt, zwei Dimensionen versucht zu vereinen in diesem Buch. Das ist zum einen diese polemische Dimension gegen den Ist-Zustand der evangelischen Kirche. Und ich habe versucht natürlich nicht einfach nur zu sagen, finde ich schrecklich, sondern zu begründen, warum es so ist. Und zum anderen auch eine, wenn Sie so wollen, analytisch, ja, pädagogische Dimension, indem ich nämlich einfach die Hauptlehrstücke von Luther herausgegriffen habe und versucht habe, zu jeder dieser Fragen, beispielsweise, was heißt Erbsünde oder was heißt gnädiger Gott, was ist die Zwei-Reiche-Lehre, auf ein paar wenigen Seiten in aller Knappheit mit den zentralen Zitaten aus Luther eine ganz klare Antwort zu geben. Also so, dass es nicht mehr zweifelhaft ist, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Denn allgemein wird immer suggeriert, das sei alles sehr strittig und sei alles sehr zweifelhaft und mehrdeutig oder wie auch immer, entspricht überhaupt nicht meinem Eindruck. Ja, und das wollte ich zum Ausdruck bringen. Ich gehöre natürlich auch in ein intellektuelles Biotop, in dem man mit Texten, gerade mit klassischen Texten, genau umgekehrt verfährt. Indem man ihnen nämlich unter Stichworten wie Polysemie eine möglichst hohe Vieldeutigkeit attestiert. Also sagt, es gibt unendlich viele Lesarten, man könnte dann eben auch aus Luther unendlich viel herauslesen. Mein Eindruck ist, überhaupt nicht. Ja, es gibt gar nicht viele mögliche Lesarten. Es ist alles sonnenklar und man kann es genauso klar aussprechen. Okay, das ist jetzt sehr weit, sich aus dem Fenster lehnen und ich müsste das einlösen. Bräuchte man natürlich ein bisschen mehr Zeit als einen Vortrag von 50 Minuten, aber ich will es wenigstens mal an ein paar Beispielen probieren, ja, wie das funktionieren kann. Und Sie können sich das auch aussuchen. Ich kann es nicht an allen machen. Ich habe auch mir überlegt, was sind eigentlich die härtesten Vorurteile gegen Luther oder die schärfste Kritik, die man an Luther formuliert. Gibt es verschiedene. Eine ist sicher seine Unterwürfigkeit gegenüber dem Obrigkeitsstaat. Ja, also das Lob der Obrigkeit, das ist sicher ein Punkt, der immer wieder scharf kritisiert wird. Vor allen Dingen dann im Blick auf die Bauernaufstände und die Haltung Luthers zu den Bauernaufständen. Ein großes Thema, das ich nicht diskutiert habe in diesem Buch, es leuchtet Ihnen ein, dass sehr vieles auch nicht vorkommt, ein großes Thema, das, zu dem ich meine Meinung habe, das man aber sehr, sehr viel ausführlicher diskutieren müsste, als man das in diesem Rahmen kann, weil es eben ein sehr heißes Thema ist, das ist Luther und der Antisemitismus. Das habe ich draußen gelassen, nicht etwa, weil ich da keine Antwort hätte, sondern weil das den Rahmen dieses eher, ja, sagen wir ruhig, pädagogisch aufgebauten Buches gesprengt hätte. Aber zu diesem Thema Bauernaufstände, Protest der Armen und vor allen Dingen Obrigkeitshörigkeit von Luther habe ich ein Kapitel rein platziert. Und auch das habe ich, wenn Sie so wollen, ganz pädagogisch versucht aufzubauen, indem ich es nämlich angeknüpft habe an eine Novelle, die alle kennen, die im Gymnasium waren, nämlich Kleist, Michael Kohlhaas. Ja? Und da gibt es also ein Kapitel, das heißt Der Fall Kohlhaas, denn das war ja, wie Sie sicher wissen, ein ganz realer Fall, also das gab es ja wirklich, der hieß Kohlhaase, ja. Und Luther hat ihn auch gekannt und Luther hat ihn auch empfangen, hat ihm auch einen Brief geschrieben. Und Kohlhaas war also ein begeisterter Anhänger von Luther. Luther war seine absolute Autorität. Und deshalb ist der Höhepunkt der Novelle von Kleist vollkommen richtig, auch das Zusammentreffen von dem verfolgten Kohlhaas mit Luther und dem Wunsch von Kohlhaas, ehrlich, erstens, Luther soll ein gutes Wort für ihn einlegen bei der politischen Obrigkeit und zum anderen soll ihm die Absolution geben oder soll ihm das Abendmahl, Zugang zum Abendmahl gewähren oder was auch immer. Luther kommt bei Kleist unglaublich schlecht weg. Das hat sicher einen guten dramaturgischen Sinn, also scheint da vollkommen verstockt und rigoros und fanatisch zu sein. In Wahrheit war es ganz anders, wie man also philologisch sehr, sehr leicht zeigen kann. Und das ist auch unter Historikern unstrittig. Luther hat sich tatsächlich für Kohlhaas eingesetzt, politisch. Er hat ihm eben nur verweigert den Zugang zum Abendmahl. Also er hat gesagt, nein, das ist etwas, das kann man nicht akzeptieren. Und ich habe das versucht, in dem Buch ein bisschen aufzurollen und daran auch deutlich zu machen, was es mit Luther im Verhältnis zur Obrigkeit auf sich hat. Wie gesagt, anderes großes Thema, Zwei-Reiche-Lehre, vielleicht geeignet für einen kurzen Durchgang durch den Text, das Thema Erbsünde, weil das interessiert einem doch schon, was das sein könnte. Und auf der anderen Seite natürlich das Gegenthema Nächstenliebe. Könnte genauso rätselhaft sein, zunächst einmal, lässt sich aber mit Luther auch vollkommen klar sagen. Also daraus könnte ich was rausgreifen und Ihnen das eine oder andere vortragen, um dann zu testen. Sie könnten dann testen, ist es jetzt klar oder nach wie vor dunkel oder ich weiß es besser oder wie auch immer. Sollen wir so verfahren? Ja? Gut, dann würde ich das mal so probieren. Vielleicht fangen wir tatsächlich mal an. Also wir können es vielleicht so machen. Ich mache ein theologisches Stückchen und dann eines aus Luther und die Neuzeit, also über die politische Situation. Ja, sollen wir das so machen? Gut. Dann beginnen wir mal etwas harmloser mit der Theologie. Vielleicht am besten Erbsünde. Ich trage Ihnen einen kleinen Passus daraus mal vor. Nach Luther kann der Mensch von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott sei. Das bedeutet aber, dass es keine natürliche Gottesliebe gibt. Im Gegenteil. Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Er möchte vielmehr, dass er Gott und Gott nicht Gott ist. Das war jetzt wortwörtlich Luther. Das führt zu einer absoluten Rivalität des natürlichen Menschen mit Gott. Und genauso sieht es auch Nietzsche, der daraus nur die atheistische Konsequenz gezogen hat, nämlich, wenn es einen Gott gäbe, hielte ich es nicht aus, kein Gott zu sein. Also gibt es keinen Gott. Auch wortwörtlich Nietzsche. Aber schon bei Luther wird bewusst, dass der natürliche Mensch Gott hasst. Auch das Originalton Luther. Und gerade indem sich Luther dazu durchringt, diese Gottesfeindschaft einzugestehen, eröffnet er den Weg zur Befreiung vom Schuldbewusstsein. Mit dem Dogma der Erbsünde verleiht das Christentum dem Problem der Rivalität eine welthistorische Dimension. Die Rivalität äußert sich als Aggressivität, das heißt als ständige, gegenstandslose Gewaltbereitschaft. Wir sind aggressiv, weil wir Rivalen sind. Und seit alle nur noch Menschen sind, ist die Rivalität grenzenlos. Also das gehört schon ein bisschen zu dem Untertitel hier. Große Denker des 20. Jahrhunderts wie Max Weber, Sigmund Freud und René Girard haben das erkannt und dem Teufel damit seinen Anteil an der Weltgeschichte zuerkannt. Es geht dann aber nicht mehr um die Rivalität zwischen Mensch und Gott, wie bei Luther und wie bei Nietzsche, sondern um die Rivalität der Menschen untereinander. Und hier erweist sich der Teufel als die Gewalt. Er zeigt sich in der Aggression und ist vor allem in der Politik zu Hause. Für den Soziologen Max Weber ist Politik Gewalt, also diabolisch. Die Frage ist nur, ob man ihr entkommen kann oder sich mit ihr arrangieren muss. Politik als Beruf ist Max Webers Antwort auf diese Frage. Und gemeint ist das rationale und zugleich männliche Arrangement mit der alles gesellschaftliche Leben durchdringenden Gewalt. Und auch Freuds Antwort ist klar. Wir müssen in aller Nüchternheit das Böse im Menschen als Aggressionstrieb anerkennen, und wenn die politischen Kinder davon nichts hören wollen. Das ist so, die simple Übersetzung, also der schon jetzt mehrfach erwähnte Lehrer, den ich hatte, Taubes, hat mal den Satz geprägt, es gab also nach Paulus und Luther keinen schärferen Vertreter der Erbsündenlehre als Sigmund Freud. Der Satz ist zunächst überraschend, aber vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, eigentlich sehr schlüssig. Die Erbsünde kann man wie eine Ellipse modellieren, die ja um zwei Brennpunkte konstruiert ist. Den einen Brennpunkt haben wir gerade genauer bestimmt, nämlich die menschliche Aggressivität. Und wir werden gleich sehen, dass Luther im Staat bzw. dem, was man vor 500 Jahren noch Obrigkeit nannte, eine Gnadenform für diese Aggressivität entdeckt. Der zweite Brennpunkt der Erbsünde ist die Sexualität. Und auch für sie findet Luther eine Gnadenform, nämlich die Ehe. Doch auch hier dürfen wir über Luthers Lösung des Problems nicht das Problem selbst aus dem Auge verlieren. Luther nimmt das Problem der Sexualität sehr viel ernster als evangelische Theologen, die es gut mit ihm meinen, lieb ist. Auch in dieser Frage hat schon Paulus eine Umwertung der antiken Werte vorgenommen. Dass das sexuelle Begehren Sünde sei, ist nämlich eine völlig unantike Vorstellung. Wir haben ja schon von Luthers Lehre gehört, dass es eine Erbsünde nach Adams Fall gibt, nämlich den Unglauben an Jesus Christus. Von hier aus kann man das christliche Verständnis von Sexualität als Sünde am besten nachvollziehen. Die Wollust ist die Evidenz der Erbsünde. Weil die Menschen die von Gott geoffenbarte Wahrheit nicht angenommen haben, trifft sie sein Zorn. Wie Paulus im Römerbrief schreibt, straft Gott die Ungläubigen, indem er sie ihren schmählichen Begierden und Gelüsten ihres Herzens überlässt. Ganz ähnlich steht er im 1. Korintherbrief der Unzucht, das heißt der Sünde gegen den eigenen Leib, die Verherrlichung Gottes im eigenen Leib gegenüber. Und damit meint er, also Paulus, zweifellos Askese. Doch das ist nicht jedermanns Sache. Und Paulus ist lebenserfahren genug, um den Schwächeren, also den von sexueller Entsagung Überforderten, einen anderen Ausweg anzubieten, nämlich die Ehe. Diesen Weg wird dann auch Luther einschlagen. Luther nimmt das Problem der Sexualität genauso tief und ernst wie vor ihm Paulus und nach ihm Freud, der in einem Brief an seinen Freund Wilhelm Vlies vom 10. Juli 1900 dafür den eindrucksvollen Namen Lucifer Amor gefunden hat. Man muss nicht spekulieren über Schuldgefühle des jungen Mannes Luther, die vielleicht in jugendlicher Onanie oder in spontanen Ejakulationen im Erfurter Kloster ihren Ursprung haben. Das ist ja die These, die nicht nur der Psychoanalytiker Eric Erickson entwickelt hat, sondern eben auch der, ich glaube, ist es nicht ein Jesuit, Denifel? Ich glaube ja. Auch kleine Verfehlungen hätten genügt, damit sich Luther ein sündhaftes Leben zuschreibt. Von Anfang an ist er ja auf der Suche nach dem gnädigen Gott, denn ohne Gnade kann man nicht nicht sündigen. Das heißt, ein Leben ohne Gnade wird von grundlosem Hass und sexueller Begierde angetrieben. Aber auch hier wird wieder deutlich, dass erst die Sünde die Möglichkeit der Gnade sichtbar macht. Erst durch die Sünde gibt es das Sexuelle und den Geist. Also ich habe das dann im Nachhinein noch versucht, ein bisschen deutlicher zu machen an dem Begriff Sarx, also so wie ihn Paulus entwickelt, also dem Begriff für Fleisch, wo man nie so genau weiß, was Fleisch eigentlich sagen soll. Bei Luther wird das aber eben sehr, sehr deutlich und wird genau bezogen auf diese Interpretation der Erbsünde durch Aggressivität und Sexualität. Also wie gesagt, der Ausweg, den es da gibt, den hat er ja gefunden in seiner Ehe mit der ja ebenfalls aus dem Kloster geflohenen Katharina von Bora. Und das ist die Lösung, wenn Sie so wollen, die es alternativ seither gibt zu der Überforderung der Askese, also der typischen Mönchenpraxis der Askese. Ja, das wäre, denke ich, ein einfacher Klartext zu der Frage, was ist die Erbsünde? Ja, also das ist das, was, wenn Sie so wollen, jeden Menschen begleitet in Form von Sexualität und Aggressivität. Und es gibt, wie auch Freud gezeigt hat, keine Möglichkeit, damit anders umzugehen als mit Triebunterdrückung auf der anderen Seite und sehr komplexen Techniken der Sublimierung, die aber nie das Problem lösen, sondern daraus im Grunde nur Energie abzweigen. Ja, so, das wäre ein Stückchen Theologie. Ich will aus Zeitgründen deshalb auch einen Sprung machen in die Politik und ein Stück aus dem Abschnitt über Luther und die Neuzeit vortragen. Ich lasse auch die Stellen, die mich als Medienwissenschaftler zu dem Thema gebracht haben, jetzt mal gänzlich weg. Sie können sich vorstellen, Luther war der erste Bestseller-Autor, der erste, der die Gutenberg-Technologie zum Take-off gebracht hat. Nicht Gutenbergs Technologie gab es schon seit Jahrzehnten. Man wusste aber ehrlich gesagt nicht so recht, was man eigentlich drucken sollte. Luther hat plötzlich Content geliefert und war buchstäblich der erste Bestseller-Autor. Also mit Zahlen, die einem schwindlig machen, wenn man das heute liest. Und ich habe das natürlich ausführlich diskutiert. Ich bin ja Medienwissenschaftler von Haus aus. Das erspare ich Ihnen aber. Aber zum Schluss noch ganz kurz etwas über Luther und die Neuzeit. Die evangelische Kirche unserer Zeit ist durch eine Inflation des Kreuzes gekennzeichnet. So hört man von ihren Repräsentanten und Pfarrern nur noch selten etwas über das Ärgernis und den Skandal des Wortes vom Kreuz, so wie es im Zentrum der Paulusbriefe und damit des Neuen Testaments steht. Aber man bekommt am Sonntag sehr viel zu hören über die unzähligen kleinen Kreuze dieser Welt, wie Hunger, Flüchtlingselend, Arbeitslosigkeit, Klimakatastrophe und so fort. Zusammengehalten werden diese kleinen Kreuze durch die Dauerbereitschaft eines Reden wir miteinander. Das hat schon der große dänische Protestant Søren Kierkegaard als Geschwätz bezeichnet. Der Pfarrer tritt immer häufiger als Gutmensch auf, und das heißt in der Sprache des Neuen Testaments als Pharisäer. Dabei missbraucht er seine Predigt für seinen sentimentalen Moralismus. Wie schon Franz Overbeck erkannt hat, entvölkert unsere Kirchen nichts so sehr, als dass man es in ihrem Gottesdienst so viel mit den persönlichen Ansichten ihrer Prediger zu tun hat. So Overbeck. Und das ist eben die Hauptquelle der spezifisch protestantischen Heuchelei. Die evangelische Kirche heute vermeidet Konflikte, indem sie immer weniger behauptet. Sie hat Angst vor den eigenen Dogmen und möchte um keinen Preis orthodox sein. Denn Orthodoxie heißt nichts, aber nicht orthodox sein zu wollen, ist für einen Glauben paradox. Denn Orthodoxie heißt ja nichts anderes als der richtige Glaube. Kennt die evangelische Kirche überhaupt noch den Unterschied zwischen Christentum und einem diffusen Humanitarismus? Sie ersetzt den Skandal des Gekreuzigten zunehmend durch einen neutralen Kult der Menschheit. Thomas Mann hat das schon vor 100 Jahren Verrat am Kreuz genannt. Was dann noch bleibt, ist die Sentimentalität einer unrealistischen Menschenfreundlichkeit. Dieses Wohlfühlchristentum befriedigt ein tiefes Bedürfnis nach Betäubung. Jeder kennt ja die Formel von Karl Marx, Religion sei das Opium des Volkes. Genau in diesem Sinn hat dann auch Nietzsche von einem opiatischen Christentum gesprochen und es scharf der ursprünglichen christlichen Ernüchterung entgegengesetzt. Wenn man genauer hinsieht, ist bei Marx genauso wie bei Nietzsche eigentlich gemeint, nicht Religion selbst ist Opium, sondern die modernen Menschen machen aus Religion ein Opiat. Sie benutzen das Christentum als Droge zur Beruhigung der Nerven. Jede Spur der christlichen Erschütterung ist sorgfältig getilgt. Man lässt sich zwar noch von Jesus-Geschichten rühren, vor allem an Weihnachten, aber vom jüngsten Gericht will niemand mehr etwas hören. Aus Gott ist der liebe Gott geworden und aus Jesus ist ein guter Mensch geworden, gewissermaßen ein Integrationsbeauftragter höherer Ordnung. Und wer den Lehrer und Sozialarbeiter Jesus lobt, will den Erlöser Christus verdrängen. Wenn Jesus nur ein Lehrer des rechten moralischen Verhaltens gewesen wäre, hätte man ihn nicht gekreuzigt. Dass die Christen Gott als Vater ansprechen, hat die moderne evangelische Kirche als Freibrief für Gefühlsseligkeit missverstanden. Jesus sagt zwar, liebe Gott, wie ich ihn liebe, nämlich als sein Sohn, doch dieses Gotteskindschaftsbewusstsein hat in der modernen Welt die Sentimentalität der evangelischen Christen bis in pietistische Gefühlshöhen gesteigert. Und von deren winselndem Tonfall bemerkte schon der Soziologe Max Weber zu Recht, dass er kraftvolle Männer so oft aus der Kirche gescheucht hat. Deshalb hat Weber die evangelische Kirche immer wieder daran erinnert, dass auch der Vater des Gottessohns kein zärtlicher, moderner Papa ist, sondern eher ein strenger Hausvater. Doch dass Gott kein netter Papa ist und Jesus nicht sozial war, wagt die Kirche heute kaum mehr auszusprechen. Und man muss befürchten, sie wagt es auch kaum mehr zu denken. Dabei würde es genügen, sich an Luthers schlichte Bestimmung des Wesenskerns der absoluten christlichen Religion zu erinnern, nämlich an Christus und das Kreuz zu glauben und Mildtätigkeit gegen die Armen zu zeigen. Neben den Wohlfühlchristen des Wohlstandsalltags gibt es aber auch intellektuelle Esoteriker eines Christentums ohne Happy End, also ohne Auferstehung. Als Soziologe fragt Niklas Luhmann nach der Funktion der Religion in der modernen Gesellschaft. Sie hat mit dem Problem umzugehen, dass keineswegs nur die Sünder leiden und dass die Welt, so wie sie ist, Zweifel an Gott rechtfertigt. Das alte Theodizee-Problem. Die Argumente gegen Gott, die sich hier leicht und in Fülle einstellen, können aber gerade von der christlichen Religion abgefangen werden. Dass das sinnlose Leiden dennoch Sinn hat, beweist das Christentum nämlich dadurch, dass sein Gott selbst leidet. Und sein letztes Wort ist eben die Frage, warum? Das ist der harte Kern der Passionsgeschichte. Gott selbst leidet und fragt, warum. Danach kommt nichts mehr. Nach dem Johannesevangelium lautet ja das letzte Wort von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Und das hat der evangelische Theologe Rudolf Bultmann so gedeutet, dass mit dem Kreuz Jesu Werk abgeschlossen ist und keiner Ergänzung durch eine körperliche Auferstehung bedarf. Auch für den Soziologen Luhmann kann die christliche Theologie ihre Aufgabe in der modernen Gesellschaft nur erfüllen, wenn sie auch dann noch in Jesus ihren Gott zu erkennen vermag, ohne Happy End, ohne Auferstehung, ohne ewiges Leben. Und genauso argumentiert der schon von mir erwähnte Philosoph Hans Blumenberg. Also die Geschichte endet am Karfreitag mit der Versiegelung des Grabes, also dem endgültigen Tod Christi. Sie endet also nicht mit dem leeren Grab, an das sich das Dogma der Auferstehung hält. Für Blumenberg läuft alles auf den Urschrei am Kreuz hinaus, von dem das Matthäusevangelium berichtet, also das berühmte mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für das esoterische Christentum ohne Happy End gibt es nur noch die Wahrheit dieses Schreis, der noch an den toten Gott gerichtet sein könnte, wenn nicht sogar erst recht an diesen. Und an diesen Gott der Intellektuellen schließen sich also nicht mehr unsere Erwartungen, sondern nur noch unsere Erinnerungen an. Der nur noch erinnerte Gott verträgt sich gut mit unserem aufgeklärten Bewusstsein. Jesus war, aber er ist nicht mehr. So kann man die Frage des Glaubens intellektuell hochtransponieren. Und wer gefragt wird, glaubst du an Gott, reagiert dann mit der Gegenfrage, begreifst du noch, was es bedeutet, einen Gott zu haben? Sowohl die Wohlfühlchristen als auch die gerade erwähnten intellektuellen Esoteriker hängen also an einem halbierten Christentum. Die einen hören gerne die Weihnachtsgeschichte und die Geschichten vom Leben Jesu, wollen aber nichts vom Karfreitag wissen. Die anderen wollen nur an den Karfreitag glauben, aber nichts von Ostern wissen. Es gibt aber keinen christlichen Glauben ohne Kreuz und Auferstehung. Das hat Papst Benedikt XVI., mit dem Luther sicher gerne diskutiert hätte, richtig gesehen. Sehr gut nennt er in seinem Jesusbuch die Auferstehung einen ontologischen Sprung. Und mit diesem ontologischen Sprung beginnt eine neue Schöpfung. Gott greift hier nicht nur mit seinem Wort, sondern unmittelbar materiell in die Geschichtswelt ein. Und das ist ähnlich wie die Jungfrauengeburt für das moderne Denken natürlich unerträglich. Für die alten Griechen war das Wort vom Kreuz ein Ärgernis und für die Juden war es ein Skandal. Für die modernen Menschen aber ist die Auferstehung selbst ein Ärgernis, das sie mit ihrer Vernunft nicht vereinbaren können. Das leere Grab passt nicht ins moderne Weltbild. Der Ruf hier, zurück zu Luther, richtet sich aber nicht nur gegen die Wohlfühlchristen und gegen die intellektuellen Esoteriker, er richtet sich auch gegen die Reduktion des christlichen Glaubens auf die Funktionserfordernisse einer sogenannten Zivilreligion. Was ist Zivilreligion? So nennt man die Schwundstufe eines Christentums, das nicht mehr in seinem Wahrheitsanspruch, sondern nur noch wegen seiner ethisch und politisch stabilisierenden Funktion ernst genommen wird. Im Begriff der Zivilreligion fragt der Staat heute selbst nach den integrierenden Werten der modernen Gesellschaft. Man kennt diese Frage aus den Sonntagspredigten und Weihnachtsansprachen der Politiker. Die Zivilreligion fasst dann die Restbestände der religiösen Institutionen zusammen. Die Kirchen, in denen wir getauft werden und heiraten. Die Grundgesetze, die ohne göttliche Abkunft leer wären. Die Schwüre bei Gott, mit denen Staatsoberhäupter ihr Amt übernehmen. Man könnte die Grundwerte als das Dogma der Zivilreligion bezeichnen. Sie verdecken eine Paradoxie. Das hat der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts Ernst Wolfgang Böckenförde klar gesehen. Sein berühmter Satz: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Und deshalb ist heute so viel von Verfassungspatriotismus die Rede. Man will die Bibel durch die Verfassung ersetzen. Es geht in der Zivilreligion also um ein Glaubensminimum, das wir zur Geltung bringen müssen, damit die moderne Gesellschaft funktioniert. Und zwar müssen wir dieses Glaubensminimum nicht nur gegenüber den Andersgläubigen, sondern auch gegenüber den Ungläubigen zur Geltung bringen. Man kann es auch so sagen: Zivilreligion ist der Glaubensinhalt, den man zwar nicht glauben muss, dem man aber doch Geltung verschaffen muss. Als Zivilreligion hat der Protestantismus die großen Themen wie Kreuz, Erlösung und Gnade aufgegeben und durch einen diffusen Humanismus ersetzt. Er ist damit in die Modernitätsfalle geraten. Die evangelische Kirche leidet nämlich nicht daran, dass sie mit der Kulturentwicklung nicht mitkäme. Im Gegenteil. Franz Overbecks Studie über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie endet mit der scharfen These, dass die Theologie stets modern gewesen ist und eben darum auch stets die natürliche Verräterin des Christentums war. Die evangelische Kirche leidet also nicht an ihrer eigenen Realitätsgerechtigkeit. Ihr fehlt der Mut zur Unzeitgemäßheit. So heißt es bei Karl Barth in aller wünschenswerten Deutlichkeit, gerade das Unhandliche, Unbrauchbare des Paulinismus, gerade das Weltfremde, Unpraktische, Unpopuläre des Protestantismus ist sein bestes Teil. Karl Barth hat diese These schon 1922 formuliert und der gerade zitierte Satz von Franz Overbeck, dem Freund Nietzsches, stammt sogar aus dem Jahre 1873. Sie haben leider nichts von ihrer Aktualität verloren. Danke sehr für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.